Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, ich bin immer wieder gern in Chemnitz zum Predigen und habe die ganze Woche mir überlegt, als Steffen mich angeschrieben hat, hast du schon ein Thema zur Predigt, über was predige ich? Was predige ich heute in Chemnitz? Und dann bewegt man das so über die Woche. Ich habe ihm gleich geschrieben, vor Freitag erfährst du nichts. Ja, war eigentlich dann auch ziemlich schnell klar. Und ich merke heute schon bei deiner Einleitung, wie das passt. Wie das passt. Sorgen. Wer hat sich noch nie Sorgen gemacht? Habe ich auch jetzt Glück gehabt. Es geht schnell und man hat Sorgen. Ich muss jedes Mal, ob ihr mir das glaubt oder nicht, jedes Mal, wenn ich hier in Chemnitz bin, denke ich, Mann, in der Rückschau, was hat Gott meinen Weg geführt? Was hat Gott mit mir gemacht? Ich weiß noch, ich muss es immer wieder sagen, ich habe das jetzt noch mal erzählt, Anfang der 90er Jahre hier mein Jugendtag. Und da war so ein Halbsteiger aus dem Erzgebirge, der nur hierher gefahren ist, weil ein Mädel hierher gefahren ist aus unserer Jugend, das so mir ins Auge gestochen war. Und ich hatte damals mehr als eine Sorge. Es war Anfang der 90er, die DDR war gerade den Bach runtergegangen. Was wird mit der Arbeit? Was wird aus mir? Schaffe ich das? Schaffe ich eine Familie zu gründen? Schaffe ich eine Familie zu ernähren? Schaffe ich? Was man als junger Mensch da so immer im Kopf rum hat. Und jetzt schaue ich zurück als doppelter Opa und sage einfach nur, Vaterwahnsinn, was Gott macht. Das sieht man in der Rückschau. Aber wenn man vor einem Berg Sorgen steht, hilft einem eine Rückschau nicht immer, oder? Und ich habe heute einen Predigttext mitgebracht, der mich jedes Mal wieder umhaut. Wir sind heute wahrscheinlich ein bisschen in den Psalmen. Ja, Lobpreis wurde ja schon aus dem Psalm vorgelesen. Das ist für mich ein Psalm, ich sage euch gleich, welcher das ist, den man von zwei Seiten sehen kann. Einmal kann er einen erschrecken und einmal kann er einen wirklich tiefen Frieden geben. Ich rede vom Psalm 139, die ersten 14 Verse. Wie immer ein Lied Davids. Herr, du durchschaust mich. Du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es aus der Ferne, erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich. Mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich rede, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, unbegreiflich ist das. Zu hoch ein unergründliches Geheimnis. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stiege ich in den Himmel hinauf? Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen? Auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch mich dort führen und nicht mehr loslassen. Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen, das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Du hast mich geschaffen. Mein Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Bis daher. Wow. Wow. Ich habe meine Predigt in drei Teile geteilt. Erstens, er durchschaut dich. Zweitens, er findet dich. Drittens, er ist mit dir. Er durchschaut dich. Egal, ob du sitzt, stehst, liegst oder gehst, er weiß es. Ob du gerade ein Tief hast oder ein Hoch, er weiß es. Kein Wort, ja selbst das, was ich noch gar nicht gesprochen habe, ist ihm unbekannt. Er weiß es. David bekennt hier in diesem Psalm, das ist so hoch, das übersteigt meinen Verstand, das kann ich nicht fassen. Das ist doch für Menschen irgendwie beängstigend, oder? Alles, was ich sage, alles, was ich tue, alles, was ich mache, ob ich liege oder stehe, er weiß es. Der Mensch möchte doch nicht durchschaut werden, oder? Gerade heutzutage, wer möchte denn schon gerne durchschaut werden? Der gläserne Mensch. Gib nie zu viel Daten von dir preis. Pass auf im Internet. Leg dir einen Nickname zu, dass keiner weiß, wer du bist. Königliche Prediger 26 zum Beispiel. Update. Mach ein Update auf deinen Computer, dass keine Viren, Trojaner, wie der ganze Unzug heißt, auf deinen PC einzieht. Mache dich so unsichtbar wie möglich. Anonymes Surfen, Inkognito-Modus. Er kennt dich. Er kennt dich. Er kennt mich. Er weiß, was ich denke. Und das sind manchmal keine guten Gedanken. Meistens beim Autofahren sind es schlechter. Das kann einen beängstigen, oder? Ich kann vor Gott nichts geheim halten. Er weiß es. Aber auf der anderen Seite ist das doch eine unglaubliche Wohltat zu wissen, er weiß es. Wie schlecht ich mich fühle. Manchmal fühle ich mich so schlecht, da kann ich das nicht mal in Worte fassen. Kennt ihr das? Da ist es einem schlecht. Und wenn man denkt, warum ist es mir denn eigentlich schlecht? Da weiß ich es nicht immer. Ich fühle mich einfach schlecht. Ich kann das gar nicht fassen. Heute Morgen, als ich aus dem Fenster geschaut habe und konnte gerade mal 3 Häuser weit sein, denke ich, wo ist die Sonne? Ja, dann fühlt man sich so schlecht. Gott kann hinter deine Masken schauen. Gott sei Dank kann er hinter meine Masken schauen. Denn manchmal betrügen wir uns ja auch selbst. Wir sind da Meister drin. Uns zu selbst ein bisschen, boah, ich bin doch irgendwie doch gut unterwegs. Ne? Herr, du musst froh sein, dass du mich hast. Ne? Ich gehe Sonntag in die Kirche, leg da auch was ein. Ne? Und hier kann ich ein Schauspiel abliefern, ich bin immer happy. Stell dir mal vor, wir könnten mit dem Verhalten Gott so veräppeln. Das wäre doch nicht gut, oder? Gott sei Dank brauche ich mich bei ihm nicht zu verstellen. Und Gott sei Dank weiß er alles. Gerade dieser David, der so etwas schreibt, dieser David, der hatte eigentlich etwas auch auf dem Kerbholz, würde man sagen, was heftig war. Kennen wir alle, er langweilte sich als König auf sein Dach und schoss ihn ein Bild vom Nachbarhaus ins Auge. Oh, diese Frau ist aber hübsch. Diese Bathseba, die möchte ich unbedingt haben, war ein kleiner Haken dran, sie war verheiratet. Was macht man als König? War gerade Krieg, ich schreibe einen Brief, muss man sich mal reinziehen. Bitte diesen Mann von dieser Bathseba an die vorderste Reihe. Vorderste Reihe, ganz vorne, damit die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass er fällt, also getötet wird. Es geschah auch so und David nahm sich diese Frau. Jetzt kann ich mir aber David ganz schlecht vorstellen, dass er damit glücklich war. Er hat es vielleicht geschafft, diese Frau zu haben, aber wenn ich David aus seinen Schriften so vor mein Auge führe, hat er bestimmt darunter gelitten. Das war ja ein ungeheures Unrecht, was er dort getan hat. Und er konnte das, denke ich, auch nicht genießen. Aber wie kommst du aus sowas wieder raus? Gott kannte diese Geschichte. Und Gott schickte einen Propheten vorbei, der ihm dort eine Geschichte erzählte. Hey König, ich kannte einen, der hat ein Schaf und der Nachbar hat mehrere Schafe und dann hat er dem das eine Schaf noch weggenommen. Ihr kennt die Geschichte. Und der David ist ganz erzürnt drüber. Oh, der muss sterben. Und dann sagte dieser Prophet zu David, du bist der, der diesen Armen das eine Schaf weggenommen hat. Versteht ihr? Und Gott hat dafür gesorgt, dass David aus dieser Ecke wieder rauskam, dass er diese Schuld bekennen konnte. Gott sei Dank wusste Gott von dieser Schuld. Und Gott hat ihm im Endeffekt eine Straße gebaut, wie er dort aus dieser Schuldecke wieder rauskam. Das ist doch was Fantastisches. Egal, was ich mache, egal, Herr, egal, du weißt es. Gott sei Dank. Wer kennt den Kirchenvater Augustinus? Wer hat davon schon mal gehört? Das habe ich mir gedacht, das sind nicht viel. Man liest das oft, Kirchenvater Augustinus. Aber Manfred, da hast du jetzt gerade noch die Hand hochgekriegt, mein lieber Freund. Augustinus von Hippo, sagt mir weniger, ist eben der Kirchenvater Augustinus, war ein nordafrikanischer Theologe, Bischof und Philosoph. Er wird deshalb als Kirchenvater bezeichnet, weil er durch seine Schriften und sein Leben entscheidende Impulse für die Entwicklung der Kirche, aber auch als Kirchenlehrer gab. Und ein Spruch von ihm, der hat mir ganz besonders gefallen. Gott ist uns näher als wir uns selbst. Gott ist uns näher als wir uns selbst. Jetzt habe ich mir den Satz mal durchgelesen. Wie kann ich denn das? Also hier bin ich. Und hier bin ich noch einmal mit all meinen Sorgen, Gedanken und Tun. Und Gott ist da noch zwischendrin. Gott ist mir näher als ich mir selbst. Gott steht zwischen mir und meinen Gedanken. Er weiß es, so nah ist mir Gott. Fantastisch. Man ist oft dabei, auch im Gebet, Herr bitte, Herr bitte, Herr bitte, Herr bitte. Ist ganz gut, ich will das nicht lächerlich machen, aber Gott weiß es. Gott weiß es. Manchmal möchte er auch von uns hören, dass wir sagen, Herr, bitte, wie dieser blinde Bartimäus, den Jesus zu sich rufen ließ, wo Jesus sagte, was soll ich dir tun? Blind? Nee, Jesus wollte von Bartimäus hören, ich möchte sehen können. Warum sollte er das aussprechen? Weil das ein Stück Glauben ist, dass du Gott so etwas sagst. So, also er weiß alles, schieben wir zur Seite. Nächster Punkt, er findet dich. Er findet dich. Gott ist überall. David schreibt, wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Jetzt bringt er zwei Beispiele. Stiege ich in den Himmel hinauf, du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Fangen wir mal mit dem Himmel an. Müsste ich ein schönes Bild haben, seht ihr das? Das ist unsere Milchstraße. Man schätzt die Größe des uns bekannten Universums zurzeit auf einen Wert von zwischen 10 und 20 Milliarden Lichtjahre. Aber der Mensch denkt, das Universum kann noch viel, viel größer sein. Ein Lichtjahr, wisst ihr, was ein Lichtjahr ist? Das Licht bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde. Das sind 1,08 Milliarden km/h. Das ist eine Geschwindigkeit. Auf der Autobahn hätte ich sie mal gern. Da brauchst du keine Lichthube mehr. Also, wenn du dich auf einen Lichtstrahl setzen könntest und könntest dort mitfliegen, dann wärst du in einer Sekunde 300.000 Kilometer weit. 300.000 Kilometer weit in einer Sekunde. Jetzt sind die alle aufgewacht. Oh. 2 Sekunden, 600.000 und so weiter und so weiter. Setzte ich mich auf diesen Lichtstrahl und würde ein Jahr lang mit diesem Licht schießen, ist das das Lichtjahr. Das sind 9,46 Billionen Kilometer. Und man schätzt so 10 bis 20 Milliarden Lichtjahre. Wow. Unvorstellbar, diese Größe. Der uns nächstgelegene Stern ist der Stern Proxima Centauri. Der ist 4,2 Lichtjahre weg. Also wenn ich da jetzt sehen würde und würde ein Licht anmachen, hey Chemnitzer, seht ihr mich? In 4,2 Jahren wäre dieser Lichtstrahl hier, da würde der Manfred sagen, ah, der Jonas hat gerade Licht angemacht. Unvorstellbar, diese Größe des Universums. Und du kannst in dieser Größe nicht verloren gehen. Stiege ich zu den Himmel hinauf, sagt David, selbst dort würdest du mich finden. In dieser unvorstellbaren Weite des Himmels kannst du bei Gott nicht verloren gehen. Du kannst ihm aber auch nicht entfliehen. Du kannst das von zwei Seiten sehen. Egal, was ich in meinem Leben mache, wenn das was nicht Gutes ist, ich kann vor diesem Gott nicht fliehen. Er findet mich. Und auf der anderen Seite fühlen wir Menschen uns manchmal so verloren, oder? Manchmal fühle ich mich auch im Glauben so allein und verloren. Ganz besonders schlimm, Montag früh, kurz nach dem Wetterklingeln. Kennt ihr das? Ich gehe nicht verloren, er findet mich. Aktuell listet Interpol 250.000 Menschen weltweit als langfristig vermisst. Die sind weg. Die sind langfristig vermisst. Und das Rote Kreuz hat eine Datei, die umfasst 284.000 vermisste Personen. Weg. Von heute auf morgen verschwunden. Und in letzter Zeit, wer kann sich noch an diesen Flug erinnern, Malaysia Airline, das Flugzeug, was spurlos verschwunden ist, was bis heute nicht gefunden wurde, nicht, ein paar Wrackteile haben sie wohl gefunden, aber die Menschen in diesem Flugzeug, das waren weit über 240, weg. Und keiner findet dich. Du kannst bei Gott nicht verloren gehen. Das ist doch etwas Gutes. Egal, was in meinem Leben passiert, was in meinem Leben noch kommt, ich kann nicht verloren gehen. Er ist immer da und findet mich. Amen. Amen. Gut, frohmachend. Himmel ist geklärt. Jetzt schreibt David, versteckte ich mich im Totenreich. Boah. Genau. Wie viele Menschen, denkt ihr, haben bis heute, zum heutigen Tag, auf der Welt gelebt? Man kann es schlecht schätzen, aber es gibt Gott sei Dank eine US-amerikanische Population Reference Bureau. Das geht davon aus, dass bis zum heutigen Tag 106,4 Milliarden Menschen gelebt haben. 106,4 Milliarden Menschen. Zurzeit leben 8,3 Milliarden Menschen. 106 Milliarden Menschen, die jemals gelebt haben und jetzt gestorben sind. Versteckte ich mich im Totenreich. Also auf einer größeren Veranstaltung, wenn einer von uns beiden kurz vorher noch auf Toilette geht, kennt ihr das, dann sucht man den Partner zu finden und ab 50, 100 Leute wird das schon schwer. Was hat sie denn gleich angehabt, meine Frau? Geht uns Männern manchmal so, ne? Wo ist sie denn? Und ganz schnell übersieht man da einen Mensch. Wir sind im Herbst immer ein paar Tage in München und laufen dort über den, oder besser gesagt, werden über diesen Viktualienmarkt geschoben. Menschen über Menschen. Da gehst du so schnell verloren. Und hier reden wir von 106,4 Milliarden Menschen im Totenreich. Jetzt ist das mit dem Totenreich so eine Sache. Was ist denn mit dem Totenreich gemeint? Es gibt zwei Orte für uns Menschen nach dem Tod, bevor das Gericht kommt. Wir erinnern uns an die Geschichte der Arme und der Reiche. Der Lazarus kommt in den Abrahams Schoß, so wird das dort bezeichnet. Das ist so eine Art Paradies für Menschen, die mit Gott unterwegs waren und gestorben sind, die werden dorthin kommen. Und für Menschen, die nicht mit Gott unterwegs waren, die kommen in das Totenreich, in den Hades. Und da die Bibel schreibt, dass dieser Reiche Abraham bittet, lass doch den Lazarus seinen Finger ins Wasser tauchen und dass ich einen Tropfen davon bekomme. So viel zum Thema Totenreich. 106,4 Milliarden Menschen. Ja. Versteckte ich mich im Totenreich? Wer hat schon mal Verstecknis gespielt? So, was habt ihr in Chemnitz gespielt? Alter. Also wir haben Verstecknis gespielt. Wir haben da Grenzen festgelegt, die waren groß. Ja. Und du hattest welche dabei, die hatten Verstecke. Die hast du nicht gefunden. Die hast du nicht gefunden. Die haben natürlich auch nicht verraten, wo die Verstecke waren. Haben ja manchmal bis Ultimo gespielt. Und bei uns hieß es noch, zum sechsten Leuten kommt's rein. War das in Chemnitz auch so? Zum sechsten Leuten mussten die Dörfler oben im Erzgebirge am Abendbrottisch. Und wir hatten dort welche, die hatten Verstecke, die haben wir nicht gefunden. Und die haben es nicht verraten. Versteckte ich mich im Totenreich, so wirst du mich auch dort finden. Also du kannst nicht mal im Totenreich verloren gehen. Das Positive ist, er findet dich. Wenn ich jemanden suche, was brauche ich da? Ich brauche das wunderschöne Gesicht des Predigers heute Morgen. Ja? Hallo, seid ihr da? Ja. Und ich brauche einen Namen. Also, Steffen hat mir diese Woche geschrieben, ich bin Steffen, ich habe die Leitung und ich habe die ganze Woche überlegt, wer ist Steffen? Und heute Morgen kam er auf mich zu und sagte, ich bin Steffen, jetzt hast du auch ein Gesicht zu diesem Namen. Die Bibel schreibt, ich habe euch meinen Namen in meine Hand gezeichnet. Gott kennt unsere Namen und er weiß, wie ich aussehe. Denn am Ende dieses Psalms schreibt Paulus, du hast mich gebildet. Im Leib meiner Mutter hast du mich geschaffen. Also weiß Gott ganz genau, der König oben aus dem Erzgebirge hat diese Larve, hätte ich fast gesagt, hat dieses Gesicht und er heißt Jonas König. Damit kann er mich suchen, damit wird er mich immer finden. Er wird mich finden. Gott sei Dank wird er mich finden. Ich kann nicht verloren gehen bei Gott. Du kannst bei Menschen verloren gehen. Du kannst in der Gemeinde verloren gehen. Wenn du eine längere Zeit nicht bist und keiner nach dir fragt und die Zeit länger dauert, gehst du irgendwann verloren. Bei Gott gehst du nicht verloren. Ist das etwas Herrliches? Hör ich vielleicht ein kleines Amen? Ja. Das ist doch absolut beruhigend. Gott, ich kann mich vor dir nicht verstecken und ich kann vor dir nicht verloren gehen. Dritter Teil. Er führt mich. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht? Dann würdest du auch mich dort führen und nicht mehr loslassen. Jetzt müsste eigentlich, ja genau. Das habe ich noch schnell fotografiert. Das ist so ein Globus bei uns im Büro. Ich habe deswegen das Bild gewählt, weil dort, wo die zwei Kugeln so zusammengetackert sind, das ist ungefähr der Äquator. Ungefähr. Liefe ich diesen Äquator entlang, eine halbe Erdkugel rum, nur eine halbe, wären das 20.000 Kilometer. Einmal komplett rum sind es 40.000 Kilometer. Was kann auf so einer Strecke alles passieren? Kann ja schon viel passieren von Lauter nach Chemnitz. Die berüchtigte A72 lang, wo eigentlich kein Tag vergeht ohne Unfälle und Staus. Was kann da schon passieren? Auf dieser Strecke könnte ich verloren gehen und ihr würdet mich nicht finden. Was kann auf dieser Strecke vom Osten bis zum Westen, was kann auf diesem Weg alles geschehen? Da kann viel geschehen. Es sind Länder dabei, da ist Mord und Totschlag, es sind Wüsten dabei. Wüsten sind auch sehr harte Fälle, wo man verloren gehen kann. Auch in geistigen Wüsten kann man verloren gehen. Aber du würdest mich führen und nicht mehr loslassen. Diesen ganzen Weg. Ich habe euch erzählt, dass ich Anfang der 90er hier war und ich wusste, was so richtig aus mir wird. Aber ich wusste, ich gehe mit Gott. Trotzdem war das nicht weg, die Angst vor allem, was kommt, die berufliche, wie entwickle ich mich weiter, was kann ich schaffen, was kann ich leisten. Ich hatte immer Bammel davor, eine Familie zu ernähren, die Verantwortung war mir einfach zu groß. Damals als Jugendlicher, ich war happy über meinen Trabant, den ich hatte. Aber ich habe Gott gekannt von klein auf und ich wollte eigentlich nicht laufen ohne ihn. Und ob ihr es glaubt oder nicht, in meinen dunkelsten Nächten habe ich gebetet, Herr, schenk mir eine christliche Frau. Ich möchte eine christliche Frau. Und er hat es gehört. Und er hat mich geführt und geleitet. Wir haben es ja durch, wir zwei, ne? Ich sehe noch Ralf bei mir in der Wohnstube sitzen. Jonas, die Neid. Herrlich, herrlich. Ihr hättet ihn sehen sollen, wie der auf den Sessel geflitzt ist. Steht. Er führt uns. Vom ersten Tag, wenn ich meine Hand in seine lege, führt er mich durchs Leben. Bis zum letzten Tag. Das heißt nicht, Vorsicht, das heißt nicht, dass es uns immer gut geht. Um Himmels Willen, das will ich nicht predigen. Es wird Zeiten geben, die sind hart. Es wird Zeiten geben, die sind herrlich. Und je älter man wird, desto mehr alles schmerzt. Und ich höre mal immer von den alten Geschwistern den Spruch, als alt werden es nichts für Feiglinge. Er führt dich bis ans Ende. Ich habe Geschwister, die haben gekämpft noch in Palliativmedizin und haben mir gesagt, Jonas, es ist so schwer bis zum Schluss. Aber sie haben die Hand Gottes nicht losgelassen. Gott hält mich trotzdem, auch wenn ich alt und grau bin, wird Gott mich halten. Glaubt ihr das? Das muss man glauben, darauf muss man sich stellen, gerade in dieser Welt. Es ist ja nur noch Chaos. Egal, was kommt, auf Arbeit, im Krankenhaus, in deiner Familie, in deiner Ehe, halte an diesem Herrn fest. Er ebnet deine Wege. Jetzt kann es manchmal sein, schreibt David, wünschte ich mir, völlige Dunkelheit soll mich umhüllen. Das Licht um mich her soll zur Nacht werden. Das schreibt man doch nicht einfach so, oder? Wünschte ich mir, völlige Dunkelheit sollte mich umhüllen. Ich habe gestern Abend noch einer jungen Frau aus Chemnitz geschrieben, mit der ich schon ziemlich lange in Kontakt habe, die zurzeit auch wieder ziemlich depressiv unterwegs ist. Ich bin in Chemnitz, komm in die Gemeinde. Ich habe eigentlich gehofft, dass er heute da ist. Sie ist nicht da. Völlige Dunkelheit. Postet sie auch. Ich bin in der Dunkelheit. Ich bin dunkel. Das geht bei Menschen schnell. Unsere Psyche hat schnell einen Knacks weg und du fühlst dich im Dunkel. David schreibt weiter. Für dich ist auch das Dunkel nicht finster. Die Nacht scheint so hell wie der Tag und die Finsternis so strahlend wie das Licht. Jetzt habe ich überlegt, da gab es doch mal was. Da gab es doch mal was in der Bibel. Könnt ihr euch an die 9. Plage erinnern? In Ägypten? Machst du mal bitte das Bild? Da steht in Mose 2, Vers 21, 23. Und der Herr sprach zu Mose, streck deine Hand zum Himmel aus, dann wird sich eine Dunkelheit über Ägypten ausbreiten, die man mit Händen greifen kann. Mose erhob seine Hand zum Himmel und eine völlige Finsternis kam über Ägypten. 3 Tage lang blieb es so dunkel, dass keiner den anderen sehen und niemand sein Haus verlassen konnte. Den Rest lese ich euch gleich vor. Das war so finster, du konntest die Finsternis greifen, schreibt die Bibel. Du konntest das greifen, du konntest den neben dir nicht erkennen. Das muss eine absolut stockfinstere Zeit gewesen sein in Ägypten. Erschreckend. Und Mose schreibt, nur wo die Israeliten wohnten, war es hell. Wie das Gott gemacht hat, weiß ich nicht. Mit einem Lichtstrahl dort auf die Ecke, wo die Israeliten gewohnt haben. Wenn ich die Welt angucke, es ist ja eigentlich finster. Und es wird gefühlt irgendwie immer finsterer. Politiker am Werk, die mit lauten Polemik denken und auch tun, wo es ein Himmel Angst wird. Das Zwischenmenschliche geht immer mehr den Bach runter. Menschen attackieren sich in den sozialen Netzwerken auf übelste Art und Weise. Wir müssen aufpassen, dass wir uns als Christen nicht in diese Dunkelheit mit hineinziehen lassen. Auch in dieses Meckern und Klagen und dieses Wehleidige. Und das geht schnell, das geht mir auch schnell. Um Himmels Willen, ich bin auch schnell in der Ecke. Oh, überall alles nur noch finster und schlecht. Nein. David schreibt, du kannst es selbst hell werden lassen, wo die dichteste Dunkelheit ist. Dort kann Gott es hell werden lassen. Ich weiß nicht, auf welcher Straße du wohnst oder in welcher Ecke in Chemnitz du deine Wohnung hast. Das kann ringsum finster sein. Deine Wohnung kann der Ort sein, wo es hell ist. Du kannst auf Arbeit der Punkt sein, wo es hell ist. Auf Arbeit haben wir vor ein paar Wochen aus einer anderen Abteilung, haben sie mir einen Orden geschickt. Du wurdest soeben zum Beauftragten der Freundlichkeit ernannt. Wie kann man nur Montag früh so fröhlich sein? Mir geht das Montag früh auch nicht gerade immer, wenn ich an Moinfried denke, bin ich auch schon wieder durch den Wind. Aber wenn wir dann so durch den Tag laufen als Christen, ne, das passt nicht. Auch wenn es uns schwerfällt, auch wenn es uns doch mal schwerfällt, versucht zu lächeln. Ich bin mit dem Herrn unterwegs. Auch wenn die Sorgen drücken oder was weiß ich, es gibt jemand, der kümmert sich darum. Klar ist der Teufel da. Teufel ist da, der immer einflüstert. Ah, pass auf, es wird eh nicht. Du bei dir gleich gar nicht. Ach, tut es schon gar nicht. Weg. Im Himmel findet er mich. Ich kann laufen, wo ich will. Er ist bei mir. Im Totenreich sieht er mich. Wo das Finster noch so finster ist, ist Licht, weil Gott bei mir ist. Ich komme zu den letzten zwei Versen. Die haben es auch ein bisschen in sich. Du hast mich geschaffen, mein Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich an. Du hast mich geschaffen, mein Körper und meine Seele. Wer ist denn so zufrieden mit seinem Körper? Soll ich euch mal was sagen? Als ich in der Schule war, ich war in der 10. Klasse 1,64 groß. Und ich war damit nicht zufrieden. Ich habe nichts gegen kleine Männer und top, Ralf, ne, wie ihr euer Leben meistert. Ne? Aber ich wollte groß werden wie mein Vater. Mein Vater war so ein Hühner, so ein Schmied und meine Mutter war eher auf der Höhe, die ich damals hatte. Und ich habe mich eigentlich schön und abgefunden, ich komme nun nach meiner Mutter. Ja. Und wahrscheinlich hat Gott einen Segen gehabt und ich bin dann in den ersten zwei Lehrjahren bin ich auf diese jetzige Größe gewachsen. Ich bin im Sportunterricht, jedes Mal, wenn wir antreten mussten, hat der Sportlehrer die Augen gerollt und ich musste eins weiter. Ja. Den letzten habe ich nicht geschafft. Ich war an zweiter Stelle. Gott, du hast mich geschaffen und du hast dir was dabei gedacht. Ja, das kann man sagen. Jetzt habe ich jemanden gefunden. Mach mal bitte das Bild von diesem Herrn. Nick Vujicic. Kennt schon einige, oder? Einigen bekannt. Er hat weder Arme noch Beine. Trotzdem strotzt dieser Mann vor Lebensmut. Er ist verheiratet, Vater von 4 Kindern. Er schwimmt, surft und spielt Golf. Jetzt kommt das Größte. Er ist Motivationsredner. Also er gibt Motivationsseminare. Kannst du das glauben? Motivationsseminare. Ein Mensch, der keine Arme und keine Beine hat, gibt Motivationsseminare. Und in einem seiner Bücher, ich zitiere, schreibt er, ich habe mich entschieden, dankbar zu sein für das, was ich tun kann und nicht wütend zu sein über das, was ich nicht tun kann. Ich bin dankbar dafür, über das, was ich tun kann und nicht wütend darüber, über das, was ich nicht tun kann. Er hatte aber als Junge auch ganz schwere Zeiten durch. Er wollte sich das Leben nehmen, als kleiner Junge in der Badewanne, wurde von seinem Vater gerade noch entdeckt, hat aber sein Leben in die Hand Gottes gelegt. Unglaublich. Motivationsredner. Das ist das, was ich gemeint habe. Wenn ihr morgen rausgeht, also ihr müsst nicht immer grinsen, das sagen die auch, wir haben in Chemnitz die neben irgendwas in der Gemeinde. Ne? Aber ihr solltet schon, an uns sollte zu erkennen sein, wir haben etwas Frohmachendes. Ich habe jetzt ein paar Zitate von diesem Mann mitgebracht. Klickt mal bitte auf. Über Angst und Glaube schreibt er, ich glaube, Angst hält uns tatsächlich mehr zurück als das Fehlen von Armen und Beinen. Über das Leben, manche nennen es ein Leben ohne Gliedmaßen, ich nenne es ein Leben ohne Grenzen. Über Gott schreibt er, wer hätte gedacht, dass Gott einen Mann ohne Arme und Beine benutzen kann, um seine Hände und Füße zu sein. Und über Hoffnung schreibt er, ich warte nicht darauf, dass meine Gliedmaßen geheilt werden, damit ich die Menschen für ein Leben mit Jesus begeistern kann. Und seine innere Einstellung beschreibt er, Gott wird uns bei jedem Schritt helfen, wenn wir ihn darum bitten. Das wünsche ich euch, dass ihr das heute mitnehmt, für die nächsten Tage, Wochen, Monate, für die Geschwister, die liebe Familien im Iran haben. Nehmt das mit, Gott ist auch da unten. Gott ist immer noch der, der alles in seiner Hand hat. Und ich hoffe, dass Gott diesem Regime da unten wirklich ein Ende bereitet. Das kann nur Gott. Und wir können als Deutsche, denke ich, jedes Mal, wenn ich das höre, ungeheuer dankbar sein, dass die DDR ohne einen Schuss einfach so über Nacht den Bach runtergegangen ist. Und wir haben als Volk eigentlich gar nicht viel dazu getan. Aber Gott führt Regierungen. Gott greift in dieser Menschheitsgeschichte immer noch ein. Ich weiß zwar nicht, was er sich mit dem Präsidenten USA gerade gedacht hat in Russland, aber es wird seinen Plan haben. Wir sollten mitnehmen, es gibt nichts, was mich von Gott trennt. Und er wird immer bei mir sein, immer, egal wo ich bin. Lest die Bibel, sucht euch solche Verse heraus, lernt die, verinnerlicht die, auch wenn es hart ist. Ich haue jetzt noch zwei Verse hier auf die Kanzel und dann beende ich meine Predigt, die ich euch irgendwie noch mitgeben muss. Römer 11, Vers 33. Wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und seine Pläne. Gott ist über alles. Wir haben keinen kleinen Gott oder irgend so eine tote Götzen. Wir haben einen lebendigen Gott, der über alles steht. Und das ist jetzt der letzte Satz ist für mich, da tut mir jedes Mal wieder gut. Philipper 1, Vers 6. Deshalb bin ich auch ganz sicher, schreibt Paulus, dass Gott sein Werk, das er bei euch begonnen hat, zu Ende führen wird, bis zu dem Tag, an dem Jesus Christus kommen wird. Er wird mein Werk vollenden. Ich muss mich ihm nur zur Verfügung stellen, aber er wird es vollenden. Er wird euer Werk vollenden. Brauchen wir uns keine Sorgen darüber zu machen. Er wird es tun, weil wir mit ihm unterwegs sind. Amen. Amen. Amen.